Hallo Klickenabendler, ihr hört hier mal wieder
die Berna
und den Smooker. Ihr hört auch wieder Autogeräusche, das heißt, wir befinden uns wieder mal auf einer Autofahrt. Ihr seid virtuell gerade eingestiegen und wir fahren in unserem Fall von Heiden nach Frankfurt zurück.
Also erstmal heißt das Kloster Heidau.
Heidau.
Ja, und der Ort heißt Morschen.
Von Morschen fahren wir nach Frankfurt zurück. Das ist in der Nähe von Fulda. Ja, doch. Laut Navi ist Fulda nicht so weit weg.
Ja, also deine geografischen Kenntnisse, ehrlich, manchmal. Ist es bei Bad Hersfeld? Das ist schon mal ein ganzes Stück von Fulda weg.
Ja, Bad Hersfeld kennt auch keine Sau.
Bei Kassel dann halt.
Gut. Wir sind auf jeden Fall auf der Rückfahrt, wurden eingeladen vom lieben Kosmos Verlag, die ja einmal im Jahr ihren großen Pressetag machen und dort einige Presseleute und Blogger einladen und vor Ort dann Autoren haben und die Redakteure sind da und man kann die ganzen Neuheiten oder viele der Neuheiten anspielen bzw. besichtigen. Und diesmal hat der Kosmos Verlag eine andere Lokation gewählt und zwar hat das Ganze in einem Kloster stattgefunden, weil ja das große Spiel von Kosmos dieses Jahr, das da heißt
Das Fundament der Ewigkeit,
auf Basis eines Romans von Ken Follett, auch in einem Kloster anscheinend spielt oder zumindest ein Kloster dort eine wichtige Bedeutung hat in dem Roman. Gehe ich jetzt mal davon aus, sonst hätten sie das nicht gewählt. Ich habe den Roman allerdings noch nicht gelesen.
Ehrlich gesagt klang das bei der Beschreibung eigentlich nicht so. Aber Kingsbridge ist halt, ich meine, da ist ja diese Kathedrale, also die in den anderen zwei Romanen ja immer wieder Thema war. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Kloster an sich keine Rolle spielt, aber es geht ja um die Religionskriege. Also.
Stimmt, ja. Ja, richtig. Die Protestanten gegen die Katholiken geht es ja ein bisschen in den Roman. Ja, aber da kommen wir gleich noch zu, wenn wir kurz über das Spiel sprechen. Genau, also haben wir uns eingeladen in ein Kloster und wie immer waren da so, ich glaube, es waren gefühlt ungefähr 50 Leute und wir konnten vor Ort dann die Spiele kennenlernen, haben auch die meisten gespielt in dem fertigen Spielmaterial und haben uns auch viel am Rande mit den Autoren, Redakteuren unterhalten und vor allem auch mit den anderen Bloggern. Ist immer super nett da vor Ort und macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und ja, und jetzt fahren wir gerade zurück und wie immer dachten wir nehmen mal einen Podcast für euch auf und reden von unseren Ersteindrücken auf Basis der einen gespielten Partie vor Ort und schildern sozusagen unser Erlebnis der kommenden Spiele, die dann ja erst in einem Monat erscheinen und zwar zur großen Brettspielmesse Die Spiel in Essen werden die ja dann erscheinen. Ja, anfangen tun wir dann vielleicht auch mit dem Fundament der Ewigkeit, denn das war das erstgespielte Spiel, das war auf allen Tischen aufgebaut und das wurde dann schön erklärt vom Michael Rinek und vom zuständigen Redakteur, dem Wolfgang Lüttke und ist sozusagen das dritte Spiel der Ken Follett-Reihe. Das erste Spiel war Die Säulen der Erde, das zweite war Die Tore der Welt. Das war damals auch der Michael Rinek mit Michael Menzel Grafik. Als Co-Autor war dann noch der Stefan Stadler mit im Boot. Alles auch von Kosmos produziert. Und das ist jetzt das dritte. Und was da das Novum ist, die Neuheit schlechthin ist, dass das Spiel zeitgleich mit dem Roman erscheint. Und zwar am 12. September 2017 ist das Buch und das Spiel im Handel erhältlich gewesen. Das war ja dann diese Woche. Und das wurde dann sozusagen parallel entwickelt, in Absprache natürlich mit dem Buchautor, damit die Geschichte ja auch im Spiel enthalten ist. Ja, um was können wir gerade nochmal Leute, die vielleicht Ken Follett nicht kennen, um was geht es denn geschichtlich im ersten Ken Follett-Buch Die Säulen der Erde?
Ja, in den Säulen der Erde geht es halt um die Stadt Kingsbridge und in der Stadt Kingsbridge soll eine Kathedrale gebaut werden und das, die wird dann auch gebaut und dann brennt die zwischendurch wieder ab und also eigentlich, also es geht um diesen Kathedralenbau, aber der ist eigentlich ja nur so der Hintergrund der Geschichte. Es geht eigentlich um die Menschen, die in dieser Stadt leben und halt im ersten Buch eigentlich vorwiegend um den Architekten sozusagen, den Baumeister der Kathedrale und sein Leben und dann sind da natürlich noch Nebencharaktere und es gibt Konflikte, Liebesgeschichten etc. etc.
Intrigen.
Ja.
Rohstoffprobleme, Geldprobleme, Kirchenprobleme, Politik-Sachen. Genau. Zu dem Buch gibt es auch einen schönen Film, der wurde nachträglich, glaube ich, produziert vor ein paar Jahren. Ein Vierteiler, den können wir auch nur wärmstens empfehlen. Es gibt das auch als Hörspiel. Genau. Und der Kosmos Verlag hat das verspielt. Damals war das ein Jahr nach Kailus kam das raus. Und ist auch ein Worker Placement von der Mechanik her. Das heißt, ich setze meine Arbeiter wo ein und kann dann die Aktion ausführen, was sozusagen anders als jetzt zum vorherigen Worker Placement wie Kailus war, dass da deutlich mehr Glücksanteil drin ist, weil man seine Figuren aus dem Sack zieht. Und das Hauptelement, was in dem Spiel verwoben worden ist, war der Kathedralenbau. Dann gibt es das zweite Buch, was Ken Follett rausgebracht hat. Das habe ich auch nicht gelesen, aber wir haben ja eine Spezialistin mit an Bord. Um was geht es da?
Es geht weiterhin um die Stadt Kingsbridge. Diesmal allerdings, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das ist schon ein bisschen her, ich es gelesen habe, sind es so ungefähr 200 Jahre später. Und es geht eigentlich im Großen und Ganzen um die Pest, die jetzt in Kingsbridge um sich greift, in und um Kingsbridge. Und es geht um eine... Also eigentlich geht die Hauptperson ist eine Frau, unter anderem, es gibt zwei Hauptpersonen oder drei Hauptpersonen, unter anderem eine Frau, die sich dann halt, die sich halt dann darum kümmert und die Leute pflegt und halt auch so ein bisschen medizinisch sich bildet und auch weiterhin, da geht es natürlich auch weiterhin um Intrigen, Liebesgeschichten, was da halt alles so eine Rolle spielt. Natürlich auch dann gibt es ja die verschiedenen Stände im Mittelalter ja noch. Also das heißt, die eher etwas wohlhabenderen und dann die halt eher etwas ärmeren. Und ja.
Die Adligen und die Bauer sozusagen. Ja. Genau, da kann ich mich jetzt tatsächlich an das Spiel gar nicht mehr ganz so genau im Detail erinnern. Aber da war es kein Worker Placement, sondern es wurde viel mit Karten agiert, dass man viel Handmanagement machen musste. Man musste aufpassen, dass wenn die Pest kam, dass man die nicht dauernd abbekommen hat. Man konnte sich dagegen aber schützen. Und vor allem, soweit ich mich erinnern kann, musste man auch eine Brücke bauen. Und was da essentiell, glaube ich, sehr, sehr oft passiert ist, es kamen immer wieder negative Ereignisse, aber es hat auch Säulen der Erde schon gehabt, gegen die man sich wehren musste und musste Abgaben leisten. Und wenn man die nicht geleistet hat, hat man dauernd einen Druff bekommen mit Siegpunkten. Genau, und jetzt das dritte Ken Follett Buch spielt nochmal deutlich danach. Die Stadt hat sich entwickelt. Das haben wir jetzt beide nicht gelesen, aber es wurde uns in einer Kurzform sozusagen vor Ort vorgestellt. Das heißt, jetzt geht es um einen Religionskrieg. Und zwar gibt es einmal die Katholiken und einmal die Protestanten, die sich so aufteilen und schon versuchen, Gläubiger sozusagen an sich zu reißen. Und es geht auch vor allem in vier verschiedenen Ländern vonstatten. Es gibt die Niederlande, es gibt Spanien. Spanien hatte eine wichtige Rolle. Ich meine, das andere war das Italien? Ja, das war Frankreich und England, genau. Und das Spannende, was ich tatsächlich finde, also ich bin echt mal sehr gespannt, wann die Berner dazu kommt, das Buch zu lesen. Anscheinend gab es da ganz viel von den Kirchen her, auch mit Erforschung und mit Spionage von Elisabeth gesteuert etc. Und das war sozusagen der initiative Punkt, wie der Secret Service entstanden ist, woraus später ja die Kultfigur James Bond entstanden ist auch. Das heißt, das waren so die Anfänge und das spielt ja schon ganz schön lange her. Das wusste gar nicht, dass der Secret Service sozusagen so alt ist. Ja, das Spiel haben wir sozusagen jetzt kennengelernt. Das ist kein Worker Placement. Es hat zwar auch Karten, aber es basiert jetzt nicht auf Handmanagement. Wir bauen auch in diesem Spiel tatsächlich nichts, sondern was wir tun ist, wir können Handelshäuser bauen, aber das war es dann auch schon. Was wir im Prinzip tun ist, Waren zu erlangen und wieder in anderen Ländern zu verkaufen und vor allem kirchliche Politik zu betreiben und die zu unseren Gunsten zu führen und immer auf der Seite zu sein, die aktuell in diesem Land am mächtigsten ist oder unsere Seite dazu zu führen, dass es eine Wertung ausgelöst wird. Das Ganze passiert mit Würfeln und zwar haben wir dergleichen, ich glaube, das waren sechs Stück. Ja, sechs. Ich gucke gerade, ich habe ja hier irgendwo ein Bild gemacht. Ach, von den Würfeln tatsächlich anscheinend nicht, egal. Sind sechs Stück, genau. Wir haben einen schwarzen Würfel mit den Zahlen 1 bis 5 und der definiert, wie lange wir einer Religion ansässig sind. Das heißt, wir können uns am Anfang entscheiden, ob Katholik oder Protestant, beziehungsweise das ist, glaube ich, von der Spielerfarbe vorgegeben. Wir würfeln diesen Würfel und wenn das eine 3 wäre, dann sind wir für die nächsten 3 Jahre Katholik. Das ist natürlich in der realen Welt jetzt nicht ganz so. Man kann theoretischerweise in dem Spiel dann, wenn die 3 Jahre rum sind, seine Religion ändern, nochmal würfeln und ist dann vielleicht für 5 Jahre Protestant oder sowas. Das geht. Es spiegelt aber da wieder, dass man mal für die eine oder andere Seite mehr agiert, strategisch in dem Spiel, in dem Land. Genau, und dann haben wir die anderen Würfel und das ist eigentlich die Hauptmechanik. Also das Spiel gliedert sich grundsätzlich in 2 Phasen. In der ersten Phase tue ich erstmal alle Würfel, die auf Karten liegen, auch der Religionskarte, einfach nur 1 nach unten. Sollte dabei ein Würfel auf die 0 sacken, verliere ich die Karte, beziehungsweise kann meine Religion neu bestimmen. Und in der zweiten Phase nehme ich alle Würfel, die ich jetzt noch habe, würfel diese und kann damit jetzt eine Kartenaktion machen. Das ist eigentlich Pflicht. Sollte ich die nicht machen, kostet mich das einen Siegpunkt. Das heißt, ich entscheide mich für eine Würfelfarbe und die Farbe gibt vor, an welchem Land ich agieren kann. Ich glaube, England war zum Beispiel blau, nee, war weiß, genau. Und Spanien orange. Aber im Prinzip kann ich dann sozusagen mit dem orangen Würfel dann zum Beispiel nur in Spanien agieren. Das heißt, ich kann nur... Ist ja egal, dann sind es die Niederlande. Ich kann mit dem orangen Würfel in der Niederlande dann die oberste Karte nehmen. Die liegt offen aus und dann kann ich die vor mich hinlegen. Je höher der Würfel ist, umso länger bleibt diese Karte vor mir liegen. Also bei einer 5 bleibt sie 5 Runden vor mir liegen, weil die Würfel ja jede Runde 1 runtergedreht werden. Und das heißt, ich profitiere jede Runde von dieser Fähigkeit, dieser Karte. Und wenn es ein niedriger Würfel ist, profitiere ich halt nur kurz von dieser Karte, kriege aber den Würfel wieder frei. Warum ist das wichtig? Weil danach kann, beziehungsweise muss ich, eine Würfelaktion machen auf einem Rondell. Und das erinnert mich so ein bisschen immer an den Cartagena-Mechanismus. Das heißt, die Farbe des Würfels ist relevant und ich muss auf das nächste freie Feld gehen. Ich kann das aber auch überspringen, indem ich einen Siegpunkt ausgehe und gehe auf das übernächste freie Feld und mache dann die Aktion, die da definiert worden ist.
Jetzt gibt es erstmal eine Runde Menthol-Bonbons für uns beide, damit wir noch weiter reden können. Die Berner ist nämlich leicht erkältet.
Und auch ich bin ein bisschen durch, wir haben tatsächlich gar nicht so viel geschlafen. Durch diese Aktion kann ich Rohstoffe bekommen auf dem Rondell oder auch durch die Kartenfunktion. Ich kann auch Rohstoffe verkaufen oder ich kann gegebenenfalls eine Aktion auf dem Rondell zusätzlich machen. Oder, was im meisten Fall der Fall ist, ich kann Güter verkaufen. Wichtig beim Verkauf ist, jedes Mal, wenn ich mir eine Karte nehme in der ersten Aktion, platziere ich da ein Handelshaus oder platziere mein Handelshaus um, was dort steht und kann es wieder besser stellen. Und der Stein, der auf der Karte gelegen hat, das kann ein katholischer Stein sein, ein protestantischer Stein oder ein neutraler Stein, wird in das Viertel reingelegt. Und sobald der 4. Stein dort landet, wird eine Wertung ausgeführt. Und alle Spieler, die die Religion haben, die die Mehrheit bei dieser Wertung hat, weil das sind ja die Steine, die man da reinlegt, die bekommen die Siegpunkte, wo ihr Handelshaus steht und alle anderen fliegen aus diesem Viertel raus und müssen sich erstmal wieder einsetzen. Warum ist das wichtig? Wenn man da rausfliegt, kriegt man erstmal keine Siegpunkte, das ist schon ärgerlich genug. Plus man kann dorthin keine Sachen mehr verkaufen. Man muss da nämlich ein Handelshaus haben. Und das sind im Prinzip schon alle Mechaniken. Das heißt, ich agiere hier mit Rohstoffen, wie man es kennt im Prinzip. Ich sammle die an und verkaufe die möglichst optimal. Jede Stadt hat einen Rohstoff, wo sie mir viele Siegpunkte gibt, nämlich 4. Und ich kann auch in einer zweiteren Stadt denselben Rohstoff für 2 verkaufen. Das heißt, ich versuche meine Aktionen zu optimieren, dass ich sie möglichst immer zum optimalsten Preis verkaufe und gleichzeitig die Mehrheiten zu beeinflussen mit möglichst einem hohen Handelshaus, was auch wieder dort eingesetzt wird mit der Würfelzahl, wenn ich die Karte nehme. Das heißt, wenn ich eine 6 habe, kriege ich 6 Siegpunkte, wenn da noch mein Handelshaus steht. Und ich versuche die Ereignisse, die kommen, zu verhindern bzw. zu meinen Gunsten auszulegen, weil in allen Kartenstapeln, das sind ja 4 Stück in den verschiedenen Ländern, sind auch Ereignisse drin. Davon die Mehrheit sind schlechte. Ich meine, es waren 3 schlechte und ein gutes Ereignis. Und wenn das passiert, muss ich damit halt leben oder ich schütze mich dagegen, indem ich Schilde einsammle und kann ein Schild abgeben, um ein Ereignis zu verhindern. Genau, das waren im Prinzip dann schon alle Regeln. Klingt komplizierter, als es ist. Das Spannende an dem ganzen Spielmechanismus ist tatsächlich, wenn ich sehr viele Karten vor mir liegen habe, heißt das, ich kann in der ersten Phase, aber das Erste, was ich mache, sind ja alle Kartenfunktionen, die da noch vor mir liegen, sehr, sehr viel machen und da sind sehr mächtige Funktionen dabei, wie zum Beispiel einen zusätzlichen Katholik oder einen zusätzlichen Kirchenstein in ein Viertel zu legen und damit die Wertung zu beeinflussen oder auszuführen. Da sind aber auch Aktionen dabei, wie Rohstoffe kriegen und Siegpunkte erhalten. Da kann ich dann sehr, sehr viele machen, aber je mehr Würfel ich auf diese Karten lege, umso länger habe ich den Würfel nicht zur Verfügung. Und das ist blöd, denn auf diesem Rondell brauche ich ja die Würfelfarben von den freien Würfeln. Und habe ich nur einen, dann bin ich ziemlich eingeschränkt, welches das nächste freie Feld ist, auf das ich gehen kann, weil das ist ja dann nur dieses Farbfeld. ja, das sorgt für ziemlich spannende Entscheidungen in dem Spiel, weil man immer agieren muss, will ich jetzt diese wichtige Karte und die Mehrheit dort haben oder will ich lieber den Würfel aufheben, um das Rondell zu nutzen. Genau, das war jetzt sozusagen die Erstpartie, die wir gespielt haben. Mir persönlich hat das soweit erstmal ganz gut gefallen. Für die Erstpartie fand ich jetzt, das ist ja immer sehr schwierig zu beurteilen, aber wir haben es ja alle zu viert gespielt. Ich fand jetzt für die Erstpartie die Downtime etwas hoch. Das ist jetzt aber auch wieder für eine Erstpartie immer in Anführungszeichen zu setzen, weil man darf nicht vergessen, wir vier kannten die Regeln nicht und wir kannten das Spiel nicht. Und dann ist es auch immer manchmal etwas schwierig, aus dem Bauch direkt rauszuspielen. Und man braucht auch mal ein bisschen Überlegungszeit für seinen Zug. Und das kann in der zweiten Partie schon komplett anders da aussehen. Das war so das Einzige, wo mir jetzt erstmal aufgefallen ist, wo ich sage, muss man mal schauen. Die Zugmechanik hat mir ziemlich gut gefallen. Die ganze Umsetzung ist sehr schön, ist auch wieder sehr schön von Michael Menzel illustriert. Das Material ist schön. Und es gab auch Gerangel, dass wir die tatsächlich die Kirche geändert haben und gegenseitig uns die Mehrheiten beeinflusst haben.
Ja, mir hat es eigentlich auch gut gefallen. Ich finde, das ist halt einfach so ein Spiel auf Kennerniveau. Also jetzt nicht zu anspruchsvoll. Also man kann es immer noch relativ locker, sage ich mal, spielen. Aber ich denke schon anspruchsvoll genug, dass man auf jeden Fall da auch längerfristig Spaß mit hat. Und mein erster Eindruck ist jetzt erstmal so positiv. Ich freue mich auf die nächsten Partien auf jeden Fall.
Genau, ich hab auch mal wieder Lust, tatsächlich die alten auszupacken, weil Säulen der Erde fand ich damals ein grandios gutes Spiel, tatsächlich. Wir waren relativ schnell mit unserer Partie vorbei, das heißt, wir hatten dann noch Zeit und haben uns als nächstes dann gleich das Welthighlight dort geschnappt, nämlich die Weltneuheit Catan, Game of Thrones Catan. Das war das erste Mal, dass dieses Spiel im fertigen spielbaren Zustand irgendwo auf der Welt ausliegt, nämlich genau hier in diesem Kloster. Wir haben uns dann eins der vorortliegenden Spiele geschnappt und haben das dann zu viert mit dem Hunter und der Sonja von Brettspielpoesie gespielt und haben uns dann mal erklären lassen, was dort alles passiert, was die Unterschiede sind. Im Prinzip spielen wir ein relativ klassisches Catan.
Ja.
Es gibt aber ein paar neue Elemente.
Ja, wir sind ja jetzt natürlich nicht mehr in Catan, sondern wir sind natürlich in Westeros. Also es gibt die Schenkungen, wie man sie ja natürlich kennt, wenn man die Serie oder die Bücher kennt. Das ist dort, wo die Nachtwache sozusagen ihre Ländereien hat. Also das heißt, es gibt die altbekannten Rohstoffe, die Felder, wo man dann seine Siedlungen, Städte, Straßen und Sonstiges baut. Aber es gibt dann oben sozusagen die Mauer. Und die Mauer und wir müssen natürlich die Mauer vor den Wildlingen verteidigen. Und dementsprechend können wir jetzt auch Wächter bauen und Wächter auf die Mauer setzen, damit die Wildlinge nicht einfallen.
Es geht auch wieder um Siegpunkte. Ziel ist bei diesem Spiel, 10 Siegpunkte zu erlangen, wobei man auch Siegpunkte anders erlangen kann, denn die Wächter sind nicht nur ein Verteidigungselement, sondern wenn ich 3 Wächter gebaut habe, kriege ich 1 Siegpunkt und habe ich den 5. gebaut, kriege ich nochmal 1 Siegpunkt. Also immerhin 2 Siegpunkte, die man so erlangen kann. Der wichtige Punkt ist aber, mit der Mehrheit der Fälle wollen wir ja Siegpunkte erlangen, indem wir Siedlungen und Städte bauen und das führt zu etwas.
Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst.
Unter diesen befinden sich Blättchen und die müssen wir dann aufdecken. Und wenn wir diese Blättchen aufdecken, kommt es automatisch eventuell zu einem Ansturz oder Angriff auf die Mauer.
Genau. Also da sind so Plättchen drunter, die deckt man auf. Darauf wird dann angegeben, welcher Wildling wohin kommt. Also es gibt verschiedene Lager sozusagen der Wildlinge, verschiedene Pfade, die die ja nehmen können. Und dann unterschiedliche Positionen der Mauer angreifen. Es gibt die, ich sag mal, normalen Wildlinge, dann gibt es die Kletterer und die Trolle. Und die normalen Wildlinge und die Trolle, die laufen sozusagen einen Pfad entlang und bewegen sich auf diesem Pfad immer weiter. Und irgendwann greifen die halt mal die Mauer an und wenn da nicht genug Verteidigung da ist, dann überrennen sie die Mauer. Das ist nicht so gut.
Genau, weil wenn die Mauer 3-mal überrannt wird, dann ist das Spiel vorbei und dann haben eigentlich alle verloren. Die Anleitung sagt aber, es gibt dann trotzdem einen, der weniger verloren hat, einen Sieger. Das ist derjenige, der zu diesem Zeitpunkt dann die meisten Verteidiger auf der Burg stehen hat. Ja, wenn die denn auf unser Land springen, ist das ziemlich ärgerlich, dann ist es dann wie der Räuber. Das heißt, das Land, wo sie stehen, ist inaktiv und die dort wegzubekommen, geht nur mit Hilfe von Helferkarten, die hier, glaube ich, nicht Helferkarten heißen, aber im Prinzip sind das so welche. Am Anfang des Spiels kriegt man eine, die kann man nutzen und kann sie dann entweder auf die B-Seite drehen und noch einmal nutzen oder man gibt sie gleich zurück und tauscht sie gegen eine weitere Helferkarte, die man dann das nächste Mal nutzen kann. Oder man nutzt sie halt ein zweites Mal und tauscht sie das nächste Mal um. Und unter diesen Helferkarten befinden sich auch Karten, die diese Monster bzw. Wildlinge aus dem Land wieder vertreiben oder vor der Burg wegräumen. Genau, das ist sozusagen das neue Spielelement. Im Verhältnis, erstmal sagen wir mal, wie hat es uns denn generell gefallen? Ist ja ein Szenario für Catan.
Ja, hat mir gut gefallen. Wir hatten jetzt, tatsächlich muss ich sagen, wir haben jetzt in letzter Zeit, hatten wir tatsächlich nochmal Catan gespielt. Allerdings die Seefahrererweiterung, also die Legenden, die jetzt rauskamen. Von daher war es jetzt tatsächlich nicht so, dass ich sagen kann, wir haben es schon lange nicht mehr gespielt. Aber davor haben wir es echt lange nicht gespielt. Ich bin ja immer noch ein Fan von Catan, ich finde es immer noch ein richtig gutes Spiel. Und mir hat die Variante auch sehr gut gefallen. Auch dieser Mechanismus, so semi-kooperativ, das ist ja manchmal so ein bisschen tricky. Das funktioniert ja manchmal nicht so gut, aber ich fand, in unserem Fall hat das jetzt ziemlich gut funktioniert.
Ich glaube, das funktioniert hier aber auch so gut, weil du kriegst ja auch Siegpunkte, wenn du die Mauer verteidigst. Also es ist ja nicht nur, dass du sie verteidigst, damit wir nicht alle verlieren, sondern du machst das ja dann auch, um einen Siegpunkt abzustauben, der genauso viel wert ist, wie als wenn du die längste Straße hättest.
Ja.
Plus dazu kommt, dass man das gar nicht so sehr beeinflussen kann, dass du genau, wenn es dreimal durchbrochen ist, du noch am meisten Männchen da oben stehen haben kannst. Also weiß ich nicht, müsste ich mal strategisch probieren, aber ich glaube, das ist echt nicht so einfach.
Na gut, die Trolle, die hauen ja immer einen Männchen weg, wenn sie sozusagen die Mauer angreifen. Da stirbt ja immer der Vorderste.
Der Schwächste, der am weitesten links, genau, der auf der 1. Haben wir das überhaupt erwähnt? Ja, haben wir gesagt, ne? Was die Unterschiede zwischen den drei Eigenschaften.
Nee, glaub ich nicht.
Also der eine springt immer über die Mauer, das zählt nicht als Durchbruch, aber der kommt direkt ins Land. Der andere, der Troll bzw. Riese oder was das ist, der killt immer den Schwächsten an der Mauer. Und dadurch könnten sich wieder die Mehrheiten ändern, denn nämlich die normalen mit der Axt davor, wenn die mehr sind als auf der Mauer sind, dann brechen die durch und zwar alle zusammen. Und es kann auch dadurch Kettenreaktionen passieren. Ja, ich finde das auch ein sehr guter Mix. Also einmal lizenztechnisch gesehen macht das hier durchaus Sinn. Die Mauer macht Sinn. Ich finde das Spiel sehr schön umgesetzt. Also die Illustration macht sehr viel Spaß. Und die Miniaturen finde ich tatsächlich sehr, sehr gelungen. Es gibt noch eine spezielle Miniatur, die den Räuber dann darstellt. Die ist in weiß. Ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt. Die Berner weiß das garantiert. Irgendwas mit T war es.
Ja, ich weiß schon, wie er heißt. Ich überlege gerade, wie er auf Deutsch heißt.
Sag's halt in Englisch.
Tormund, Torwald, irgend sowas.
Genau. Der agiert einfach als Räuber. Der kann eingesetzt werden. Hat aber jetzt keine spezielle Form, aber eine spezielle Farbe im Verhältnis zu den anderen Miniaturen. Genau, und wir selbst haben halt unsere normalen Miniaturen, die aber trotzdem anders da aussehen. Die sind schon so im Game of Thrones Look. Die Straßen sind auch ein bisschen größer und länger. Und auch die Figuren, die Wächter, die gab es vorher in dem Sinn nicht. Also gefällt mir vom Material her schon mal sehr gut. Das Ganze hat allerdings auch einen relativ stolzen Preis, dadurch, dass so viele Miniaturen drin sind. Und ich denke, die Lizenz hat da auch nochmal was mitzuspielen. Das ist, glaube ich... Nee, es ist tatsächlich nicht jetzt ein teuerstes Catan, weil da gab es das Siedler von Catan 3D, das war deutlich teurer. Aber es ist schon ein etwas teureres Catan-Spiel. Dafür sind aber auch sehr, sehr viele Miniaturen enthalten. Für Leute, die vielleicht irgendwas mit der Mauer schon mal gekannt haben, haben wir auch nachgefragt, weil wir haben zwar die historischen Szenarien zu Hause, aber ich habe die Mauer noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Das gab es mal. Der Unterschied zur damaligen Edition oder zu der damaligen Version ist auf jeden Fall folgender, dass wir zusammen eine Mauer haben. Das heißt, wir versuchen auf allen Abschnitten uns zu verteidigen und die Monster kommen dann auch so ins Spiel und belegen dann auch die Felder auf unserem Plan, je nachdem welchen Mauerabschnitt sie angreifen, während in der alten Edition jeder seine Mauer hatte. Das heißt, nur jeder hat für sich da agiert und verteidigt. Plus, wir haben drei verschiedene Kreaturen, die uns angreifen können. In der klassischen Version gab es nur einen Fall, die sind halt dann eingebrochen. Und es gab hier nicht wie hier einen, der über die Mauer steigt, einen, der nur bei Mehrheit drüber geht oder einen, der immer einen wegboxt. Das gab es in dem Fall auch nicht. Genau, und es gab halt natürlich keine Game of Thrones-Grafik. Ja. Hat mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich mag generell auch Siedler von Catan-Spiele bzw. Catan-Spiele sehr gerne. Was ich noch ganz lustig fand, sie haben einen neuen Redakteur, der heißt, habe ich jetzt gerade den Namen nicht im Kopf.
Martin.
Ja? Okay. Sie haben einen neuen Volontär, genau, der aktuell bei Cosmos arbeitet, und der hatte irgendwie schon Ähnlichkeit, hat die Berner vorher schon gesagt, irgendwie, der sieht ein bisschen aus wie Jon Snow, und der kam dann auch rein mit einer leichten Verkleidung, um dann wie Jon Snow auszusehen. Und sie haben tatsächlich eine Anleitung gezeigt, gucken wir mal, ob wir das Bild online stellen. Gab es wohl von Ikea eine Anleitung, wie man einen Fußvorleger in einen Mittelalterschal umwandelt. Was man braucht, ist diesen Fußvorleger bei Ikea zu kaufen und eine Schere. Sah sogar ganz lustig aus eigentlich für sowas.
Die Originalkostüme aus der Serie sind ja auch von Ikea.
Ist das so?
Ja, haben sie neulich gesagt, das sind auch irgendwelche Vorleger und sonstige Sachen, teilweise von Ikea.
Spannend, okay, hätte ich nicht gewusst. Nächste Mal Insider-Informationen. Ja. Dann hatte Cosmos Anfang 2016 ein sehr erfolgreiches Spiel, was auch bei uns sehr, sehr gut ankam, mit sehr hochwertigem Spielmaterial und ägyptischer Thematik. Die Rede ist hier von Imhotep, und da ging es ja darum, dass wir im Ägypten zu bauen anfangen, Pyramiden, Obelisken etc., Tempel, und hier agieren mit Booten, mit sehr, sehr einfachen Regeln. Wenn ich am Zug bin, kann ich meinen Vorrat auffüllen, ich kann auf ein Boot meine Steine legen, einen Stein meistens eigentlich nur, außer ich habe Sonderkarten, oder ich kann ein Boot abfahren lassen, wenn genug Steine drauf liegen, und einen Ort auswählen, der dann nicht mehr ausgewählt werden kann. Und dann, wenn die Steine in der Reihenfolge, wie sie von vorne nach hinten drauf liegen, auf den Plan gesetzt, und das kann mal mehr oder weniger gut sein, wenn man Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter ist. Hiervon kommt eine Erweiterung raus, die ist im Prinzip auch schon fertig produziert. Das heißt, enthalten sind 1, 2, 3, 4, 5 neue Pläne, genau, wieder doppelseitig bedruckt. Gleichzeitig gibt es noch zwei Module, einmal die Gold- oder zwei neue Elemente, einmal die Goldblättchen und das Modul mit den Tippen, mit dem man spielen kann, und man kann das auch komplett mit dem Basisspiel mischen oder nicht. Wir haben jetzt vor Ort nur die Erweiterung gespielt, das heißt, wir haben mit den neuen Orten gespielt und mit dem Tipp-Segment. Ja, was hat sich denn mit den Tippen geändert?
Es gibt jetzt oben so Karten, so Wettkarten sozusagen, und da stehen halt Ziele drauf und man kann drauf tippen, ob man dieses Ziel halt erreicht oder auch nicht. Nein, man kann nur drauf tippen, dass man dieses Ziel erreicht. Und je nachdem, desto früher man sozusagen sagt, jo, ich schaff das, desto mehr Siegpunkte kriegt man auch, desto später man sagt, desto weniger Siegpunkte kriegt man noch dafür.
Genau, das Problem ist auch, je früher ich sage und ich schaffe es nicht, umso mehr werde ich auch bestraft dafür mit Minus-Siegpunkten natürlich wieder. Und die Ziele sind sowas wie Mehrheit in der Pyramide haben oder 3 rote Karten haben etc. Was sich noch geändert hat, ist bei der Kartenauslage, zumindest mit der einen, genau, können wir kurz sagen, genau, die eine Seite, da gibt es nämlich jetzt diese Goldblättchen. Das ist relativ simpel, man kann, wenn man Karten nimmt, einfach ein Goldblättchen ausnehmen und 2 benachbarte Karten nehmen, wenn denn noch 2 benachbarte da sind. Oder mit der Nachtseite haben wir gesehen, dann liegen 2 Karten offen und 3 Karten verdeckt, und ich glaube, man nimmt dann die 3 verdeckten und sucht sich eine aus oder irgendwie sowas war das. Schwarzmarkt, genau. Dann spannend fand ich, es gibt auch eine neue Figur von jedem, und wir haben ein kleines Wagenrennen integriert, wobei je nachdem, wann wir mit dem Stein auf die Felder setzen, bewegt sich der Wagen 1, 2 oder 3 Felder vorwärts. Das heißt, wir versuchen möglichst optimal immer die Power-Felder zu nehmen, um weit vorne zu bleiben, denn jede Runde kriegen wir dadurch Siegpunkte und am Ende des Spiels auch nochmal. Dann gibt es ein Puzzle-Element. Puzzlespiele sind ja gerade innen, habe ich gehört.
Ja, man kann mit so kleinen Tetris-Elementen seinen Obelisken zusammenpuzzeln. Und desto höher man kommt, desto besser ist das.
Genau, und dann gab es unten bei den anderen 2 Elementen, bei der Pyramide und bei den Tempel, auch nochmal andere Wertungen, die das Spiel etwas komplexer machen, etwas anspruchsvoller machen, aber trotzdem noch in der Einfachheit des Spiels bleiben. Also die ganze Erweiterung macht es auf jeden Fall variabler, man kann das mischen, wie man möchte, und man kann damit die Regeln ein bisschen taktischer bzw. strategischer oder anspruchsvoller machen. Wie hat es uns denn gefallen?
Ja, ich finde es gut. Also Imhotep fand ich auch schon ein gutes Spiel, ist halt ein gutes Familienspiel, so würde ich das nennen. Und mit der Erweiterung macht man auf jeden Fall nichts falsch. Man hat mehr Variabilität. Es ändert das Spiel jetzt auch nicht grundsätzlich. Das heißt, wem das Spiel vorher schon nicht gefallen hat, der wird auch mit der Erweiterung keine Freude haben, sage ich mal so. Wer das Spiel aber vorher grundsätzlich gut fand, der wird auch die Erweiterung gut finden. Es bringt einfach nur mehr Varianz und ich fand's gut.
Passt auch gut in die Basisspielschachtel rein. Das heißt, ihr könnt die Erweiterung kaufen und wunderbar im Basisspiel unterbringen. Und ich denke, jeder, der das öfter spielt, sollte da auf jeden Fall blind gleich zugreifen. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das Basisspiel damals schon sehr spannend und vom Material her ziemlich hochwertig. Ja, was wir uns dann angeschaut haben, war auch noch die Andor-Box. Der Michael Menzel hat ja angekündigt, dass er aufhört mit dem Projekt und das Ganze für ihn jetzt abgeschlossen ist und er jetzt wieder mehr illustratorische Arbeit macht. Was aber natürlich nicht heißt, dass das Projekt nicht eventuell weitergeführt wird. Es gibt ja so viele Fanlegenden und so viele Fans von dem Spiel. Das Spiel ist dieses Jahr 5 Jahre alt geworden und diesmal bringen sie eine 5-Jahre-Box raus. In dieser befinden sich nochmal zusätzliche Szenarien, die wir vor Ort jetzt nicht spielen konnten zeitlich, aber das werden wir sicherlich noch nachholen. Dann ist da noch ein kleines Minispiel enthalten, das haben wir tatsächlich gespielt, mit Würfeln, wobei jede Würfelfarbe eine Spezialeigenschaft hat, die einen an die Andor-Fähigkeit der Charakter erinnert. Zum Beispiel gibt es den Bogenschützen, der einzeln die Würfel reinwirft, den Krieger etc. Und es gibt eine Zielscheibe in der Mitte der Schachtel und das erinnert einen ein wenig an das italienische Spiel. Das erinnert einen ein wenig an das italienische Spiel von Cranio Creations.
Dungeon Fighter.
Genau. Denn wir würfeln die da auch rein und versuchen da möglichst nah an die Mitte zu kommen, beziehungsweise die Würfel haben Wertigkeiten. Und wenn wir dann eine Runde gewonnen haben, trinken wir einen Humpen und dann kommt nochmal eine kleine Ähnlichkeit zu Dungeon Fighter. Wir kriegen eine kleine Strafe für die nächste Runde und da muss man dann so Späße machen, wie die Würfel von der Stirn reinschnicken oder vom Rückseite der Hand etc. pp. Ja, ist ein lustiges Gaudi-Spiel, sicherlich nichts Abendfüllendes, sondern eher was, was man mal so nebenbei als Jux und Gaudi spielt.
Ja, aber da habe ich, wie gesagt, ich habe vorhin irgendwie gerade mal nicht zugehört. Hast du schon gesagt, was sonst noch so in der Box ist?
Nee. Also das ist ein Teil der Box, den wir tatsächlich vor Ort gespielt haben, das Jux und Gaudi-Sache. Dafür hatten wir jetzt gerade noch sozusagen Zeit, uns das kurz anzugucken und zu spielen. Und dann ist natürlich noch die ganzen Boni für Andor enthalten. Und das ist der spannende Teil. Es befindet sich nämlich zum einen eine Musik-CD drin, ich glaube mit 13 Titeln oder sowas, die schön mittelalterlich perfekt im Hintergrund laufen kann, wenn man Andor spielt. Von einer deutschen Band ist die. Die klingt auch sehr, sehr gut. Ich habe schon mal 2, 3 Songs mir rein angehört. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich mag generell so Art von Musik, so Fantasy-Mittelalter-Style. Gerade als Hintergrundmusik sehr ideal, auch für Rollenspielrunden geeignet. Und es wird neue Module enthalten, sind in dem Spiel die, ich glaube, die 3 besten oder 2 besten, ich weiß nicht genau, Fan-Erweiterungen von der Webseite, die sehr oft runtergeladen worden sind oder sowas. Auf jeden Fall haben sie sich da welche rausgesucht und haben die in die Box gepackt. Es kann sogar sein, dass das irgendwie ein Wettbewerb war, da erinnere ich mich nicht mehr ganz genau. Da sind aber auf jeden Fall neue Szenarien drin für Andor. Und was das Spannende ist, es ist auch schon angekündigt, ich glaube sogar für nächstes Jahr, dass gerade ein Mann und eine Frau, die nicht Michael Menzel heißen, gerade an 5 weiteren Szenarien arbeiten. Das heißt, Andor wird weitere Erweiterungen erhalten, nur halt nicht vom Michael Menzel als Autor, aber ich gehe davon aus, sie werden von ihm illustriert und das Spiel wird weiterleben. Außerdem sei an dem Rande nochmal erwähnt, wenn ihr denn wollt, könnt ihr auf die Taverne von Andor klicken und da gibt es schon über 120 oder 150 verschiedenste Szenarien, Fan-Erweiterungen mit viel Geschichte, Story und verschiedenen Regeln. Zum kostenlosen Runterladen und Spielen. Das war jetzt dann der Freitag und am Samstag ging es dann gleich wieder weiter, morgens nach dem Frühstück. Und zwar lag dann wieder an allen Tischen das gleiche Spiel und diesmal handelt es sich um die Exit-Reihe. Die wurde aber vorher nochmal schön ausführlich vorgestellt und zwar kommen dieses Jahr 4 neue Exit-Projekte von Cosmos auf den Markt und darunter sind 2 mit Einstiegslevel. Was ist beim Einstiegslevel anders?
Ja, erstmal ist natürlich die Altersangabe ein bisschen runtergerutscht. Das ist jetzt schon für Kinder ab 10 Jahren spielbar und nicht erst ab 12. Die Rätsel sind ein bisschen leichter. Wobei, also wir haben jetzt ein Einstiegsszenario jetzt gespielt. Also wir haben auch an ein, zwei Rätseln schon ein bisschen rumgetüftelt.
Es hat ein bisschen mehr Story als die vorherigen Exit-Spiele und vor allem ist es granular. Das heißt, man geht das Heft normal durch, von vorne bis hinten, wie man auch ein normales Heft durchgehen würde und muss nicht überlegen, bei welchem Rätsel wir jetzt sind. Und man hat auch immer nur das Spielmaterial vom aktuellen Rätsel vor sich und es ist nicht wild gemischt und man muss überlegen, welches Rätsel man als neues anpackt. In der Hinsicht ist es in dieser Hinsicht etwas leichter. Aber macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß. Genau, davon kommen zwei neue. Eins davon ist die drei Fragezeichen, das andere ist das versunkene Boot oder sowas. Und es kommt. Und es kommt noch ein Expertenspiel raus, der Orient Express. Das war vor Ort aber nur ansehbar, noch nicht spielbar. Das haben wir somit vor Ort nicht gespielt. Und es soll natürlich noch ein Exit-Buch erscheinen. Das ist dann eigentlich für eine Person gedacht. Das ist ein richtiger Roman, gefüllt mit verschiedensten Rätseln, wo man auch das Buch vielleicht teilweise zerschneiden, knicken, sonstiges muss. Und er soll eine komplette Story erzählen, wo auch die Brands involviert waren und da die Rätsel für entwickelt haben. Zusammen. Genau, das ist sozusagen die komplette Exit-Reihe. Wir haben vor Ort die drei Fragezeichen gespielt. Jetzt ohne zu spoilern, wie hat es uns denn gefallen oder was kann man dazu sagen, ohne zu spoilern?
Also es hat mir wieder gut gefallen. Ich mag ja aber auch die Exit-Reihe. Ich fand, man hat gemerkt, dass es dafür ausgelegt ist, dass man es mit Kindern spielt. Es waren Rätsel dabei, wo man auf jeden Fall, also wo Kinder auf jeden Fall, glaube ich, viel Spaß dran haben.
Es waren auch wieder innovative Rätsel dabei, kann man definitiv so sagen. Also lohnt sich für auch Leute, die keine Kinder haben sollten, das Haus der Rätsel anzuspielen bzw. durchzuspielen. Auch ihr werdet daran viel Spaß haben und wahrscheinlich ein bisschen schneller sein als beim anderen Exit-Spiel, aber das heißt es nicht unbedingt. Also wir sind bei dem einen ganz schön ins Stocken gekommen. Und ich würde sogar tippen, das haben die Autoren vorher gesagt, wenn ein Kind am Tisch gewesen wäre, wären wir da schneller gewesen, weil das eher auf diese Art gekommen wäre, was wir da gerade falsch machen. Da hat der Kosmos Verlag auf jeden Fall was Schönes vor. Die gesamte Exit-Reihe hat uns ja bisher sehr, sehr gut unterhalten und sehr fasziniert. Und der ganze Exit-Boom, der im Moment existiert weltweit und vor allem auch in Deutschland, ist sehr, sehr schön, weil überall sprießen die Exit-Räume. Mehrere Verlage bieten Exit-artige Spiele an und im Moment ist das ein ziemliches Mecker, wenn man zu zweit oder zu dritt oder zu viert einfach mal so eine Stunde Rätselpower dahin spielen möchte. Und das finde ich total cool, dass da diese Abwechslung gerade auf dem Markt passiert. Dann haben wir noch vor Ort nicht gespielt, aber wir haben sie euch schon mal vorgestellt in der englischen Version und zwar ist das ungefähr ein Jahr her. Da gab es einmal das Spiel Kodama, damals von Indie Boards und Cards in der englischen Version. Das haben wir hat uns auch sehr gut gefallen, hatte aber sehr, sehr viel Sprache Englisch drin. Und jetzt kommt die deutsche Version davon bei Kosmos raus. Was machen wir denn bei Kodama?
Ja, also im Prinzip haben wir Karten auf der Hand und wir bauen die an unseren Baum an. Also wir vergrößern unseren Baum. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Das Schöne ist halt einfach, dass das wirklich sehr schön, ein schönes Bild ergibt. Ne? Also man baut dann die Äste an und die verzweigen sich dann so und das sieht wirklich ganz schön aus.
Dadurch gibt es auch Ketteneffekte. Wir haben nicht die Karten auf der Hand, die wir anbauen, sondern wir haben Auftragskarten auf der Hand, die uns zu bestimmten Situationen am Ende einer Runde müssen wir immer eine Auftragskarte erfüllen und ausspielen, die uns Siegpunkte bringt. Und in der Mitte liegen offen Karten aus, die diese Baumsegmente sind, die Äste. Und wir versuchen gleichartige Symbole aneinander zu reihen. Und je länger diese Reihe wird, umso mehr Siegpunkte fahren wir ein, wenn es bis zum Stamm runtergeht. Ist ein sehr schönes Familienspiel und eine sehr gute Wahl von Kosmos, das auf dem deutschen Markt zu veröffentlichen. Weil, wie gesagt, wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit dem englischen Spiel. Das Problem ist, das können Familien nicht spielen, weil das halt auch einiges an Text drauf hat auf den Auftragskarten. Und damit braucht man Englischkenntnisse und jetzt die deutsche Edition kann man wunderbar mit Familien spielen. Dann haben wir ein Zwei-Personen-Spiel, was letztes Jahr, glaube ich, bei Taiwan Board Games bzw. Emperor S4, ein taiwanesischer Verlag, rausgekommen ist. Und zwar heißt das Spiel Hanamikoji und ist im Prinzip ein Mehrheitenspiel, bei dem es um Geishas geht. Geishas. Und ich versuche, die Geishas auf meine Seite zu ziehen. Mit der Mehrheit, dass ich um diese Geisha erlange. Und zwar hat eine Geisha eine Zahl. Und je mehr, je höher die Zahl, umso mehr Karten davon sind im Spiel. Und ich versuche, auf meiner Seite davon mehr Karten auszuliegen haben als der Gegner. Und sollte das der Fall sein, am Ende einer Runde rutscht die Zuneigung der Geisha zu mir. Die kann man mir aber auch wieder klauen, die Zuneigung. Und man gewinnt das Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wenn man eine bestimmte Anzahl von Geishas auf seine Seite gezogen hat. Das ganze Spiel funktioniert nur zu zweit. Das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel und hat einen sehr cleveren Kartenmechanismus. Es gibt nämlich 4 Aktionen, die ich ausführe. Nur die Reihenfolge kann ich mir aussuchen. Und wenn ich diese gemacht habe und mein Gegner auch, dann ist die Runde vorbei und dann wird ausgewertet. Und darunter befinden sich so Sachen wie, ich kann Verdeckkarten spielen, ich kann Offenkarten spielen und ich habe dieses Kuchensystem. Ich spiele 2 Karten und mein Gegner darf sich aber auch 2 Karten von denen aussuchen. Funktioniert sehr, sehr schön. Guckt euch gerne mal unser Vorstellungsvideo an von letztem Jahr im Essen. Es wurde sicherlich jetzt von Cosmos noch ein bisschen überarbeitet und angepasst. Das schauen wir uns dann noch an. Aber kann man auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Hat uns damals, glaube ich, beide sehr überzeugt.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel und bin immer noch der Ansicht, dass es ein gutes Zwei-Personen-Spiel ist und passt eigentlich ziemlich genau zu Cosmos.
Genau. Und dann hatten wir noch ein Spiel, was wir nicht gespielt haben. Und wir kennen die Marke auch nicht, aber man muss es auf jeden Fall erwähnen. Und zwar erscheint ein Kartenspiel für Familien, das sich da nennt Pummel-Einhorn, das Kartenspiel. Und anscheinend scheint diese Marke Pummel-Einhorn recht bekannt zu sein. Ist wohl ein kleiner YouTube-Star und im Internet sehr bekannt. Und wie wir jetzt heute erfahren haben, gibt es davon wohl auch Blüsch und Wasser. Einhörner, die man in Pools öfter mal sieht. Und Cosmos hat dieses Thema aufgegriffen und bringt jetzt dazu ein Kartenspiel auf den Markt. Pummel Einhorn, das Kartenspiel. Das konnten wir vor Ort leider nicht spielen, wir konnten nur die Grafik sehen. Das ist so ein süßes Knuddel-Einhorn mit einem etwas dickeren Bauch, würde ich mal sagen.
Ja.
Genau, das werden wir uns dann sicherlich auch mal anschauen, wenn es produziert und spielbar ist. Ja, das waren die Spiele, die wir vor Ort sehen konnten. Wir haben vor Ort auch den Michael Rienek interviewt. Die Berner hat beim Podcast mitgemacht. Ich war mit Matthias vor der Kamera und wir haben kurz unsere Ersteindrücke nochmal per Video geschildert. Wir haben uns sehr viel mit den Bloggern unterhalten, mit den Autoren, mit den Redakteuren. Es war wie immer super toll organisiert von Cosmos. Die sind da ja Profis, die machen das seit 1997 oder sowas und führen da immer sehr schön durch ihr Spieleprogramm, thematisch passend und mit einem roten Strang. Und auch die Erklärrunden sind optimal gemacht, dass man in der Zeit relativ viel schafft. Und ja, da fühlt man sich immer sehr, sehr wohl und man verhungert auch nicht. Essen und Logis, alles ist da. Und wir bedanken uns nochmal vielmals beim kompletten Cosmos-Team für die lustige Atmosphäre, für die Einladung. Und wir sind immer sehr, sehr gerne vor Ort und freuen uns auch sehr, wenn wir nächstes Jahr wieder eingeladen werden, weil es ist immer ein kleines Highlight für uns, bei euch vor Ort zu sein und die Neuheiten kennenzulernen. Ja. Demnächst sind wir jetzt noch beim Pegasus-Treffen und schauen uns die Pegasus-Spiele an vor Essen. Vielleicht schaffen wir auch noch die Queen-Neuheiten vor Essen uns anzugucken. Und daheim warten noch das ein oder andere Spiel, was wir für euch auch noch vorstellen werden, aus Japan und aus der Niederlande liegt, glaube ich, schon was da. Und dann werden wir auf der Messe noch einige Spiele vorstellen und dann natürlich nach der Essen-Messe auch wieder vorstellen. Das war unser Podcast. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auch gerne auf Patreon unterstützen. Einfach auf www.patreon.com/klickenabend. Da gibt es verschiedene Pledge-Level. Alles Geld, was ihr da sozusagen Klickenabend spendet, wird in Klickenabend investiert, in Equipment, in Events, in sonstige Kosten. Und wir liefern euch dafür Content. Und außerdem könnt ihr da eine Promokarte für Terraforming Mars erhalten. Genauso wie ab und an Spiele. Und zwar verlosen wir dort Brettspiele an unsere Patreone ab einem gewissen Pledge-Level. Und wir suchen uns dafür auch extra sehr, sehr gute Spiele aus, damit ihr zufrieden seid und uns gerne unterstützt. Ja, das waren aus dem Auto der Smooker und
die Berna.
Und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir uns hören oder sehen. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.